Die Geschäftsführung, die nehmen sich ganz viel Zeit, um sich mit den Themen zu beschäftigen, um ihr eigenes Zielbild zu entwickeln. Und dann wird es endlich kommuniziert und dann wird davon ausgegangen, dass das alle sofort umsetzen. Und es wird vergessen, dass es dann auch einen Zwischenschritt braucht, nämlich, dass die Führungskräfte und Mitarbeiter, die an Bord geholt werden, noch nicht diesen Vorprozess hatten.
Herzlich willkommen im Blabla Lab, dem Podcast über Menschen, Marken und Begegnung. Ich bin Jonathan Schwarz, Managing and Creative Director bei LifeLab. Und heute geht es um ein Thema, was mich seit anderthalb Jahren begleitet, weil ich zu dem Thema eine Fortbildung mache. Es geht um systemische Beratung. Und die Leitfrage für die Folge ist, warum kann man Unternehmen systemisch betrachtet nicht führen, sondern nur stören? Und ich habe heute eine Gesprächspartnerin bei mir hier zu Gast, die genau das seit fast 20 Jahren macht, stören, damit Bewegung entsteht. Herzlich willkommen, Christine Wawra.
Ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich sehr auf den Dialog mit dir heute. Du bist Unternehmensberaterin, du bist Partnerin bei Dujac Corporate Development in Wien. Du hast in Wien und Paris studiert, in Indien, Hongkong, Mexiko, Mittel- und Osteuropa gearbeitet. Du bist, wie man sieht, also einiges rumgekommen und du verbindest zwei Welten, die selten so zusammenkommen. Du bist auf der einen Seite systemische Beraterin und auf der anderen Seite auch systemische Familientherapeutin. Du begleitest Organisationen auf der einen Seite genauso wie Menschen, Paare und Familien.
Bei mir hat es ja angefangen eigentlich eben mit der Unternehmensberatung und die Familientherapie ist dann als zweiter Weg dazu gekommen. Und für mich war das dann immer so dieses, okay, ich werde aus der Beratung weggehen und werde in die Familientherapie kommen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie gut diese beiden Felder zusammenpassen und was für eine spannende Kombi es auch in der Arbeit ist, weil es total abwechslungsreich ist und es doch recht viele Parallelen gibt, würde ich mal sagen.
Sehr viele Parallelen, gemeinsame Wurzeln, auch wenn man ein bisschen zurückgeht in die 80er Jahre, glaube ich, wo die Familientherapie sehr, sehr stark geworden ist und dann auch in den Unternehmensbereich übersetzt wurde. Seither wurde natürlich sehr viel daran gearbeitet, das systemische Vokabular, die systemischen Ansätze speziell für Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber heute in dir als Person kommt auch beides wieder zusammen hier im Talk. Du hast ein Spezialgebiet wie noch dazu, und zwar die Konzeption und Moderation von High-Impact-Events. Wir kommen später im Laufe des Talks noch ein bisschen stärker zu High-Impact-Events, aber vielleicht magst du schon mal kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was du damit meinst oder was das für dich ist.
Für mich sind die High-Impact-Events das, wo ganz viel von täglicher Change-Arbeit zusammenkommt. Also es sind wesentlich Meilensteine. Es ist am Anfang was, womit ich ganz viel Energie erzeugen kann. Und wir werden ja später wahrscheinlich noch zu diesem Thema irritieren kommen. Du kannst sie nur stören, die Systeme nur irritieren. Genau bei einem High-Impact-Event gelingt mir das besonders gut und besonders effektiv, weil ich ganz viele Menschen im Raum habe, die dieses System repräsentieren. Und für mich sind sie auch wesentliche Kalibrierungspunkte. Und auch wichtig, um das Management dazu zu bringen, genau bis zu dem Event Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es ist auch für uns ein wesentlicher Hebel, um Veränderungsentscheidungen, Veränderungsstoßrichtungen ins Leben zu bringen.
Das ist ein guter Punkt, den kennen wir als Agentur natürlich auch sehr gut. So ein Event hat immer eine Deadline, und zwar eine relativ harte Deadline. Das findet einfach dort statt. Da kann man nicht nochmal eine Woche schieben oder so, sondern die Inhalte müssen alle ready sein zu diesem Termin.
Ja, und ich glaube, das, was sozusagen ein normales Event von einem High-Impact-Event unterscheidet, ist, dass es in einem Prozess eingebettet ist und dass es auch ganz klare Pläne gibt, wie ich dann auch nachher weitermache. Das heißt, es ist nicht nur Event und alle gehen raus und sind glücklich, sondern es ist auch dann gleich am nächsten Tag etwas anders. Und das ist für uns in Veränderungsprojekten besonders wichtig, dass du es schaffst, einen relevanten Unterschied zu erzeugen.
Ich glaube, da haben wir starke Teaser schon gesetzt für im Prinzip den hinteren Teil von dieser Folge. Und ich freue mich darauf, diese Themen mit dir weiter noch zu explorieren. Ist natürlich ein Part, der uns auch wahnsinnig stark miteinander verbindet an der Stelle. Uns als Agentur, die wir eben solche Events auch schaffen, dich als Unternehmensberaterin für die Events dann ein wichtiges Tool sind, um Transformation voranzutreiben. Du hast einen recht internationalen Weg gemacht über Wien, Paris, Indien, Hongkong, Mexiko. Was hast du in all diesen verschiedenen Kontexten gelernt, was du vielleicht nicht hättest lernen können, wenn du in Wien geblieben wärst?
Ich bin sehr international aufgewachsen. Also mein Vater war für die internationalen Beziehungen der Stadt Wien zuständig. Das heißt, Reisen und die Welt kennenlernen war meinen Eltern sehr wichtig. Das heißt, wir sind auch als Kinder schon viel gereist, haben viel gesehen. Und für mich war das dieses Eintauchen in neue Welten, in neue Kulturen und auch in neue Systeme etwas, was mich total bereichert hat und was mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Und deswegen war diese Vielfalt für mich so genial. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann auch in der Beratung geblieben bin und in kein Kundensystem hineingegangen bin. Ich wollte einfach immer gern mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Und jedes System hat seine eigene Logik. Das weiß ich, also das kann man schauen, wie Länder funktionieren, Kulturbereiche funktionieren, wie Unternehmen funktionieren, aber auch wie Familiensysteme funktionieren. Ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist gut zu beobachten und da zu überlegen, wo kann ich anschlussfähig sein, wo kann ich eintauchen. Und generell heutzutage sind, wenn du jetzt wirklich mit großen internationalen Organisationen arbeitest, ist der Unterschied nicht mehr so groß, ob du jetzt ein amerikanisch geführtes, ein europäisches oder ein asiatisches Unternehmen hast, weil die alle nach ähnlichen Prinzipien arbeiten. Aber wenn du im kleinen und mittelständischen Bereich bist, finde ich, sind die Unterschiede schon auch noch da.
Und da gibt es eben doch spezielle kulturelle Kontexte, die man lesen lernen muss.
Genau.
Für mich hört es sich so an, sag mal, je mehr verschiedene kulturelle Besonderheiten man kennengelernt hat, vielleicht im Laufe seines Lebens, desto leichter ist es eben auch, da nochmal in einen neuen Kontext einzutauchen und die Besonderheiten auch zu lesen.
Ja, würdest du das auch so formulieren? Würde ich auch so formulieren. Und ich würde auch noch sagen, gerade für die Transformationsarbeit in internationalen Projekten, wo ja alles Headquarter getrieben nach außen ausgerollt wird. Also es ist halt alles Rollout, Rollout, Rollout. Mhm. Diese Perspektive des Roll-ins einzunehmen und zu überlegen, wie schlägt jetzt diese Strategie in dem Land auf? Und was macht das? Ja, du beschäftigst dich jetzt auch gerade mit deiner Entwicklungsgruppe zum Thema Storytelling. Ja. Also ich glaube, dass die universale Story die gleiche ist, aber du brauchst dann dieses Lokalkolorit und musst es von einer anderen Perspektive durchdenken. Was bedeutet das wirklich in Mexiko oder in Indien?
Und dann auch anders übersetzen vor Ort.
Genau, ja.
Du bist selbst eben ja auch in der Doppelrolle als Familientherapeutin und Unternehmensberaterin. Das ist ja schon angeklungen. Und von dem her die spannende Frage, was lernt man als Familientherapeutin über Organisationen?
Ich habe es eh auch schon ein bisschen gesagt. Ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist vor allem Respekt für die Dynamiken und Muster in jedem System, auch wenn sie von außen im Moment als nicht sehr hilfreich wirken oder sehr dysfunktional. Sie haben eine Geschichte, es gibt einen Grund und es braucht ein Fingerspitzengefühl und eine feine Arbeit, um diese Dynamiken oder diese Muster zu entwirren und um was Neues zu etablieren. Und ich glaube, das ist was natürlich in Familienkontexten oft schneller geht. Also deswegen liebe ich die Arbeit auch mit Einzelpersonen, aber vor allem auch mit Familien, weil du sehr schnell was verändern kannst und es sehr schnell merkst und spürst. Gerade mit Kindern und Jugendlichen geht das so. Ja. Und in Organisationen braucht es halt länger. Also da braucht es diesen langen Atem, die Geduld, das konstante Impulse setzen. Das brauchst du im Persönlichen natürlich auch, aber bei Organisationen ist es nochmal eine größere Masse von Menschen, die in dem System sind, die du bewegst und die du versuchst zu erreichen.
Also Themen sind schon ähnlich, würdest du sagen, ja. Aber die Skalierung ist eine andere,
genau.
Die Trägheit ist eine andere.
Genau.
Unternehmen. Ja. Ist ein bisschen eine risikoreiche Frage, weil wir sind noch gar nicht so tief eingetaucht miteinander.
Bin ich gespannt, was du fragst.
Aber mich würde interessieren, was für eine Sicht du auf uns als Agentur, als Organisation hast. Wir sind so 30 Leute hier am Standort, haben so 10 Jahre Geschichte. Eben, wir sind noch nicht allzu tief quasi im Projekt miteinander drin, aber vielleicht hast du so ein erstes Bauchgefühl oder so ein, ja, würde mich interessieren, was du über uns denkst.
Für mich war es total spannend zu sehen, auf welchem hohen Professionalitätslevel ihr unterwegs seid. Also mein Bild vielleicht auch naives Bild war, dass ihr wahrscheinlich wahnsinnig stark seid. Das ist das, was ihr auch als Kooperationspartner erlebt haben in gemeinsamen Events, in der Umsetzung von High-Level-Projekten mit Kunden, nicht nur auf der Marken- und Event-Ebene, sondern auch dieses prozesshafte Denken, das ist bei euch ja schon ganz stark auch vertreten. Also wie ich dann gehört habe, was ihr jetzt alles vorhabt zur Transformation, hatte ich so die Idee, ich komme da jetzt rein und erkläre euch, wie man es macht. Und dann habe ich gemerkt, nein, ihr macht das schon alles. Was soll ich euch dann noch erklären? Also ein extrem hohes Niveau, auch intern, wie ihr eure Prozesse aufsetzt, wie ihr interne Experiences schafft füreinander, wie ihr die Kultur und euren Purpose spürbar machen wollt, ja? Und wo ihr da interaktiv gemeinsam verschiedene Dinge ausprobiert habt. Also das heißt, für uns als Berater, also für die Miriam und mich ist es total spannend, weil wir auf einem sehr hohen Level andocken können und auch durch die ähnliche Sprache, die wir sprechen, oder eigentlich mittlerweile wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Sprache, auch sehr schnell in ein gutes Arbeiten kommen können. Deswegen freue ich mich besonders drauf. Aber es ist natürlich auch als Berater eine große Challenge da, zu überlegen, wie kann man euch stören und irritieren und
bewegen. Du hast die Messlatte jetzt einfach sehr hoch gehängt für all das, was kommt in unserem Projekt. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführt. An dich vielleicht an der Stelle einfach noch eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner GesprächspartnerInnen stellen darf. Und zwar ist das folgende.
Dein stärkster Live-Moment.
Ich habe schon so ein paar Momente, die so Gänsehautmomente waren oder die halt auch mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das eine war die Übergabe vom Eigentümer, der bis zu dem Zeitpunkt auch Geschäftsführer war von dem Konzern, der quasi die Staffel übergeben hat an sein Vorstandsteam. Der war jetzt noch nicht irgendwie 65 und ist in Pension gegangen, sondern eigentlich recht jung noch, weil er gesagt hat, ich habe das richtige Team gefunden und die sollen mein Unternehmen weiterführen. Und das war wirklich ein Ritual, also der hat die Staffel übergeben. Und das, was so schön spürbar war, war dieses Loslassen, also auch alle Emotionen, die damit verbunden sind. Und dieser große Respekt von denen, die das bekommen haben, also diese große Wertschätzung. Und auch alle, die im Raum waren, hatten so dieses Gefühl, ich bin da gerade bei was Besonderem dabei.
Habt ihr da eine bestimmte Geste gemacht?
Nee, es war wirklich eine Staffel, eine Holzstaffel, die er ihnen übergeben hat und wo er auch was reingeschrieben hat.
Also wo er dann Purpose, loslassen musste.
Genau, dann, ne? Ja. Also das fand ich extrem berührend. Also das war halt einfach wahnsinnig stark. Ich glaube eben, es war so berührend, weil es halt echt war und in dem Moment sich genauso angefühlt hat. Wir hatten das nicht geprobt. Wir haben nur gesagt, und dann übergibt er die Staffel. Mhm. Ja. Und wie es dann soweit war, hast du halt einfach gemerkt, es ist allen bewusst geworden, was es eigentlich wirklich bedeutet gerade.
Hey, und dann kondensiert sich das ja, also vor meinem inneren Auge jetzt gerade in so einer einfachen Geste, so eine Staffelholzübergabe, die aber in der Symbolik ja doch also eben so viel mehr meint, als dieses eine Holz, was dann den Besitzer wechselt gerade.
Total.
Ja, danke für die Anekdote.
Gerne.
Christine. Damit steigen wir ein in unseren Hauptteil und wir angeln uns jetzt so Step by Step so dadurch. Was ist denn eigentlich systemische Beratung? Wir haben den Begriff jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber müssen wir, glaube ich, schon nochmal erklären, was denn eigentlich meint. Wie gestaltet man Transformationen und welche Rolle spielen Events dabei? Und damit wir mal noch ein bisschen besser erfahren, was systemische Beratung denn jetzt eigentlich meint, habe ich eine Frage für dich, bei der wir jetzt mal so die systemische Brille quasi aufsetzen. Und die Frage an dich ist, was sieht man durch diese Brille, wenn man auf ein Projekt jetzt drauf schaut, was man mit einer klassischen Managementbrille vielleicht nicht sieht?
Also wenn wir jetzt so von der klassischen Managementbrille ausgehen, dann würde ich sagen, du hast ein Problem und du löst es. Und danach ist hoffentlich alles gut. Und du bist den ganzen Tag eigentlich als Manager damit beschäftigt, Probleme zu lösen, Strategie umzusetzen, zu handeln, zu agieren. Und das, was sozusagen die systemische Sichtweise reinbringt, ist, du beobachtest, du siehst etwas, ein Problem oder was auch immer es ist. Und der zweite Schritt ist dieses Verstehen und Hypothesen bilden, dieses einen Schritt zurück machen, beobachten, was passiert hier eigentlich gerade, warum ist dieses Problem da, welche Muster sind haben uns hierher gebracht, was sind so wesentliche Hebel, was sind wesentliche Aspekte, die vielleicht im ersten Moment nicht so sichtbar sind. Und dann erst wird eine Intervention geplant und gesetzt. Also ich glaube, das ist sozusagen, man könnte fast sagen, das klingt fast langsamer als jetzt das klassische Problemlösung. Aber ich glaube, es ist oft die nachhaltigere Variante, weil wir wissen, dass Systeme nicht immer genauso funktionieren, wie wir es uns vorstellen mit, weiß ich nicht, Ampel und ich drücke auf die Bremse und das Auto bleibt stehen. Das kann in einem System auch passieren, dass das System dann einfach nicht stehen bleibt, obwohl du es willst. Okay. Und dann ist die Frage, wie bringe ich dieses System dazu, in eine andere Richtung sich zu bewegen?
Also das ist jetzt ja schon so, dass du dieses System immer wieder benutzt auch oder beschreibst. Und dieses System nehme ich jetzt mal mit, das kommt erst in den Blick, wenn man halt nicht die ganze Zeit im Problemlösungsmodus ist. Ja. Ne? Dann sieht man vielleicht immer nur so einen Teil. Sondern wichtig ist, so diesen halben Schritt, ganzen Schritt, drei Schritte zu machen und versuchen, so dieses große System irgendwie in den Blick zu bekommen. Jetzt mit dem Bild von der Ampel vielleicht so gesprochen, nicht nur da im Auto in der Situation mit der Ampel sitzen bleiben, sondern einmal so rauszoomen wie bei Google Maps und das ganze Straßensystem sich anschauen. Genau. Irgendwie so. Stören statt steuern. Mhm. Das klingt irgendwie ein bisschen verstörend vielleicht auch irgendwie. Manchmal, wenn man jetzt aktiv eine Managementrolle vielleicht auch hat, dann wirkt das ein bisschen machtlos vielleicht auch, oder? Also kann ich tatsächlich ein Unternehmen nicht steuern? Das ist doch mein Job eigentlich, ein Unternehmen zu steuern, oder nicht? Was ist jetzt? Jetzt sagt systemische Beraterin, kommt daher und sagt, hey, steuern ist nicht, du kannst nur stören. Also, wie ist das gemeint?
Unter uns, wir erklären das unseren Kunden eigentlich nicht so.
Okay, gut. Also bin meistens, ich jetzt so ein bisschen frontal mit dem.
Weil es eben komplex wird und dann sperrig wird und so desillusioniert. Das heißt, wir tun es einfach. Ja? Also wir schauen, dass wir die Interventionsarchitektur so aufsetzen, dass das möglich wird. Aber wenn wir jetzt nochmal in diesen Erklärungsraster einsteigen, also der Grundgedanke, und da gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen, die das viel besser erklären können als ich, weil ich bin eher so die Praktikerin. Aber der Grundgedanke ist, dass es eben eine Organisation nicht, also aus Menschen besteht und Menschen schon einmal nicht so leicht zu steuern sind und dann aber Menschen, die miteinander kommunizieren, die eine gemeinsame Geschichte aufbauen, die gemeinsam interagieren, sind dann nochmal komplexer. Mhm. Und wie wir ja wissen von uns selber oder auch eben von Familiensystemen, in Stresssituationen greift man immer auf seine Ursprungsmuster zurück. Also auf das, also die eigenen Coping-Strategien. Ja? Und das heißt, wenn ich will, dass ein System eine neue Coping-Strategie entwickelt, sich anders verhält, dann muss es mir gelingen, das System, für das System relevante Angebote zu erzeugen, sodass es auch mal schaut und mal erkennt, okay, vielleicht macht es Sinn, es mal anders auszuprobieren. Vielleicht probiere ich es einfach mal in einem sicheren Raum und teste mal mit Piloten, was anderes sein könnte. Das heißt, der Grundgedanke ist, mit diesem Stören ist eigentlich so dieses, wie erzeuge ich Relevanz, wie erzeuge ich Aufmerksamkeit und wie unterstütze ich die Organisation, sich selbst anders zu organisieren, neu zu ordnen.
Diese Schleife von Problemlösung, die funktioniert, wenn ich dich richtig verstehe, so im kleinen Kontext so manchmal. Aber manchmal ist vielleicht auch ein Problem vermeintlich gelöst und man geht dann vielleicht mit der Aufmerksamkeit auch woanders hin und man bekommt gar nicht mit, dass das System sich noch gar nicht wirklich adaptiert hat. Das Problem ist eben doch nicht gelöst, sondern vielleicht nur schnelle Lösung so.
Genau.
Und die Resonanz oder dass das System sich wirklich selbst mit Coping-Strategien neu ausrichtet und das ganze System einen anderen Fluss nimmt als vorher, das ist wie noch nicht erreicht mit der einfachen Lösung.
Und für mich ist es immer so spannend, also ich komme total oft in Projekte rein, wenn es Konflikte gibt, also weil eben diese Doppelrolle Psychotherapie und Beratung, Konfliktsituationen. Und das sind meistens sehr persönliche Themen, also wo Menschen auch wirklich nicht mehr miteinander in einem Raum sein können, weil es einfach so kracht. Ja. Und das, was dann für mich oft so sichtbar wird, ist, dass es gar nicht um ich mag dich nicht und du hast das gesagt und so geht eigentlich, sondern es geht um Strukturen, die widersprüchliche Anreize setzen, um widersprüchliche Ziele, um Unklarheiten, um Unschärfen in den Rollen. Und deswegen ist es so, wenn man mir eine Führungskraft schickt fürs Coaching, ja, ist das manchmal ein bisschen gefährlich.
Ich bin gespannt, wo es hinführt.
Weil eben oft dann einfach für mich so schnell sichtbar wird, dass es natürlich darum geht, das eigene Verhalten zu ändern. Mhm. Aber es gibt Organisationen, wo Führungskräfte auf bestimmten Positionen immer wieder ausgetauscht werden und aus dem System rausgeschwemmt werden. Ja? Und wo es eben darum geht, einen anderen Rahmen, eine andere Struktur zu schaffen, sodass auch wirklich, also da wird jemand geholt, um Veränderung zu bringen, aber weder die Struktur noch die Prozesse noch die Zusammenarbeitsmodelle sind angepasst. Das heißt, ich habe Strategie und ich habe Person, aber ich habe alles, was dazwischen ist, was noch fehlt. Und da arbeite ich total gern, um zu überlegen, wie kann ich das rundherum bauen, sodass auch wirklich nachhaltig sich was verändern kann und auch diese Konflikte schrittweise aufgearbeitet werden. Und oft ist es auch nicht ein Lösen der Konflikte, sondern ein Sichtbarmachen von Ambivalenzen, von es ist nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Und wir haben hier eine normale Spannung und mit dieser Spannung werden wir wahrscheinlich immer leben müssen. Und lass uns gemeinsam überlegen, wie wir diese Spannung konstruktiv lösen können.
Für mich klingt es danach, dass du auch stark daran arbeitest, das eigentliche Problem, sag ich mal, zu finden. Ne? Im Alltag ist es so, ja, das Problem taucht auf, Problem wird gelöst, weiter geht's. Aber eben, wenn das eigentliche Problem damit nicht berührt wird und immer wieder auftaucht, dann gräbst du tiefer, zoomst raus, versuchst das gesamte System auch bei einzelnen Personen in den Blick zu bekommen und vielleicht dadurch auch zu entdecken, dass das Problem auf einer ganz anderen Ebene liegt und irgendwo gar nicht zur Sprache gekommen ist und dann eben zu verbalisieren auch.
Genau.
Also erstmal halt eine These aufzustellen, vielleicht liegt es an einer ganz anderen Sache, und von da aus dann weiterzuarbeiten.
Und ich glaube, ein wesentliches Element in der systemischen Arbeit ist dieser Perspektivenwechsel. Also wir sind ja berühmt für unsere zirkulären Fragen. Also dieses, wie würde dein Mitarbeiter, dein Kunde, wer auch immer, diese Situation beschreiben. Mhm. Und das ist auch total hilfreich, eben in schwierigen Situationen, wo es Reibung gibt, diese Perspektive zu wechseln. Also einerseits Helikopterperspektive, Perspektive von oben, was passiert denn da eigentlich? Ja? Warum geht es uns gerade so? Aber auch sich in die Schuhe des anderen zu versetzen und einmal zu überlegen, wie ist es denn für den Vertrieb, wenn er Produkte verkauft und die nicht produziert werden? Oder wie ist es für den Produktionsbereich, der dann Dinge umsetzen muss, wo er schon immer gesagt hat, das funktioniert nicht? Also dieses wechselseitige Verständnis zu schaffen und zu überlegen, wie können wir einerseits mit dieser Spannung leben oder andererseits vielleicht auch manchmal schon vorbeugen in dem, wie wir miteinander im Vorfeld tun, damit wir dann nachher besser zusammenarbeiten können.
Mir kommt gerade so ein Bild in den Sinn, das ich bei der Literatur innerhalb der Fortbildung auch gefunden habe. Und zwar ist es ein Bild von Organisationen als Ganzes. Wir sprechen ja vielleicht manchmal davon, dass eine Organisation funktioniert wie so ein Uhrwerk oder sowas, wo so ein Zahnrad in das andere greift und es sind so verschiedene Abteilungen, die zusammenarbeiten und irgendwo das große Ganze vorantreiben. Aber die systemische Brille, die da jetzt drauf schaut, die würde sagen, ja, nee, das entspricht eigentlich nicht so der Wahrheit. Mhm. Dieses Bild funktioniert in der Praxis eigentlich anders. Das Bild von einer Organisation, das man hat, wenn man eine systemische Brille aufhat, das ist sehr viel mehr ein Fluss vielleicht. Also eine Organisation, die fließt, die strömt. Und wenn man jetzt so einen Flussstrom verändern möchte, wenn man den Lauf von diesem Fluss verändern möchte, dann kann man eben versuchen, Störungen zu setzen. Ne? Also irgendwo vielleicht, ich sag mal, einen großen Stein ins Wasser zu werfen oder eine Umleitung zu machen. Aber dieser Fluss, der wird wie eine eigene Kraft immer noch haben. Der wird immer noch einen eigenen Willen auch haben. Und man kann dann beobachten, hat diese Intervention, die man da setzt, hat die gewünschte Wirkung? Geht der Fluss jetzt wirklich in eine andere Richtung weiter? Oder war die These vielleicht eine falsche? Hat man den Stein oder was auch immer irgendwo vielleicht falsch platziert, die Intervention falsch gesetzt und muss nochmal eine neue These aufstellen, um den Fluss umzusteuern? Aber das ist wie ein ganz anderes Bild, weil in so ein Zahnradwerk kann man irgendwie anders eingreifen als in so einen Flussstrom.
Total.
Das beschreibt aus meiner Sicht irgendwo nach allem, womit ich mich bis jetzt auseinandersetzen konnte, einfach die Realität doch sehr viel besser, weil es sehr viel komplexer in der Realität meist zugeht, als in so einer Karikatur von einem Uhrwerk.
Es ist wahrscheinlich nicht der eine Stein, sondern es sind mehrere Steine. Mhm.
Das führt uns quasi wie zum nächsten Thema auch gerade, zum Begriff Interventionsarchitektur. Mhm. Und zwar ist es ja wie so ein handwerkliches Ding in der systemischen Beratung, dann eben Thesen in Maßnahmen zu übersetzen, dann auch zu überlegen, wie kann man die Ziele erreichen, die man miteinander gehen möchte. Und diese Maßnahmen, die werden in so einer Architektur dann aufgebaut. Quasi ist es so ein bisschen wie eine Roadmap auch an Maßnahmen, die man jetzt ergreifen möchte, um die Strategie Wirklichkeit werden zu lassen. Oder eben eine Roadmap von Interventionen, um da bei der systemischen Beratung und dem Vokabular zu bleiben. Mhm. Was sind das für Interventionen? Kannst du ein paar Beispiele bringen, wie man da so in der systemischen Beratung unterwegs ist, wenn man so eine Transformation erkannt hat und jetzt nach vorne gehen möchte? Welche Bausteine benutzt man da so?
Vielleicht fange ich mal an mit den Architekturebenen, weil ich finde, die sind relevant, damit man auch versteht, welche Interventionen da hineinpassen. Also wir haben eine Ebene, das ist so die Steuerungslogik, die Steuerungsebene. Wie steuere ich die Transformation? Wen brauche ich da auch an wesentlichen Entscheidungsträgern? Ist es jetzt der Vorstand? Ist es jemand aus der Eigentümerstruktur? Sind es auch wesentliche andere? Also je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist. Also wen brauche ich da, um in eine Steuerungslogik zu kommen und auch um wesentliche Entscheidungen in der Transformation zu treffen? Die zweite Ebene ist die inhaltliche Ebene, also je nachdem, worum es geht in der Transformation, ob es jetzt eine Integration ist, ob es ein neues Geschäftsmodell ist, ob es ein Kulturprojekt ist, ob es ein IT-System, das eingeführt wird, gibt es ganz viele Arbeitspakete. Das ist dann eigentlich alles, was so mit Projektmanagement zu tun hat. Dann haben wir eine Ebene, wo es darum geht, zu enablen, also wie bringe ich die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter, wie befähige ich sie, wie bringe ich sie dazu, dass sie die Kompetenzen und Fähigkeiten, aber auch die richtige Haltung haben, um mit diesem neuen Zielzustand, den wir uns ja wünschen durch die Transformation, gut umzugehen und den auch gut zu begleiten. Dann haben wir eine Ebene Kommunikation und da haben wir zwar ja schon im Vorfeld gesprochen, dass das irgendwie spannend ist, also was wir darunter verstehen, weil das sind halt so Sachen wie eine wesentliche Infomail, ein Newsletter, ein Blogpost, ein Video vom CEO, die Townhall-Meetings und so weiter. Also so wäre das jetzt sozusagen zu verstehen, sagen wir mal so, weil da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen diskutieren. Und dann haben wir eine Ebene, die schon auch relevant ist, ist nämlich die Evaluation. Wenn wir sagen, wir arbeiten iterativ in Schleifen, wir beobachten, wir bilden Hypothesen, wir setzen Interventionen, dann beobachte ich ja nachher genau wieder, okay, dieser Stein, den ich jetzt in den Fluss geworfen habe, hat der gereicht? Was hat der bewirkt? Was hat der ausgelöst? Und was braucht es möglicherweise als nächstes? Das heißt, wir nennen das die systemische Schleife, sehr iterativ. Mhm. Also all diese agilen Prinzipien passen da super dazu und schauen nicht nur, wie bewegt sich das Gesamtsystem, sondern auch, was passiert in den einzelnen Stakeholdergruppen, in den einzelnen Teilbereichen.
Es gibt einen sehr guten Überblick, glaube ich, was man da so vorfindet, wenn man jetzt so von einer Interventionsarchitektur spricht. Zwei Gedanken vielleicht dazu. Ich finde, zum einen finde ich es wahnsinnig spannend, oder ich erlebe systemische Beratung da wie so ein konzeptionelles, kreatives Handwerk auf so einer Mikroebene und auf einer Makroebene. Mhm. Die Makroebene ist, finde ich, so der große Plan, dass man halt über ein ganzes Jahr hinweg vielleicht auch eine Roadmap halt sich überlegt und gestaltet. Und die Mikroebene ist, dass halt systemische Beratung auch ganz viel Handwerk zur Verfügung stellt, um bis in persönliche Gespräche rein, bis in Workshop-Situationen hinein ganz gezielt Interventionen zu setzen. Also die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, ob wir das zu zweit tun, ob wir das zu dritt tun, ob zwei sprechen und einer zuhört und wir das zirkulieren lassen oder ob es drumherum noch einen Kreis gibt von Menschen, die das beobachten, die darauf wieder Resonanz geben. All diese Gesprächssituationen sind sehr detailliert in der systemischen Beratung reflektiert und in ganz viel Handwerk übersetzt, weil jede von diesen Situationen sehr bewusst inszeniert werden kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Gerade auch, wenn es eben persönliche Konflikte gibt, muss man da sehr sensibel mit umgehen. Und ich mache die Fortbildung jetzt so seit anderthalb Jahren. Für mich ist es eine total starke Ergänzung zu dem, was ich als Kreativ Direktor jetzt über 10 Jahre hinweg auch gemacht habe. Weil irgendwo ist arbeitet man als Agentur so immer eher am großen Story-Strang und an der großen Metapher. Aber hier bricht man halt die Kommunikation bis in das One-to-One runter. Und so weit kommt man als Agentur meistens. Meistens nicht, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist eine super spannende Ergänzung, auch in der Art und Weise, wie ich mit unseren Kunden dann einfach auch zusammenarbeiten kann oder wie wir Kunden auch begleiten können, bis in Workshop-Situationen auf Events rein. Weil man die eben auch inszenieren kann. Ne? Und da kommt es schon drauf an, in welchem Winkel man die Stühle zueinander hinstellt.
Ja, und ob du eben einen Tisch im Raum hast oder nicht, oder ob du gemeinsam spazieren gehst.
Oder fallen mir auch ganz viele Präsentationssituationen ein, muss ich sagen, wo man bei Kunden präsentiert und man merkt, oh, das Setting in dem Raum ist einfach nicht optimal, vielleicht zu präsentieren. Wegen Tisch zum Beispiel. Ne? Das ist ein Thema. Wie groß sind die Distanzen im Raum,
wenn man zueinander spricht? Ja, auch wer sitzt wo und wie, was macht das für einen, also da gibt es ganz viele Ebenen, also die räumliche, die soziale, die
zeitliche,
die inhaltliche. Also ja, wir machen uns viel Gedanken um Workshop-Designs und Workshop-Konzepte, das stimmt.
Also das finde ich wahnsinnig stark und es ist, wie gesagt, eine Riesenbereicherung. Wo ich gemerkt habe, so als aus Agentursicht, ist, dass mir manchmal fehlt mir diese Zwischenebene, zwar quasi zwischen Makro, so diesem großen Entwurf, wo man so ganz viele Interventionen am Horizont setzt, und dieser Mikroebene, wo alles sehr bewusst gestaltet wird, fehlt mir manchmal so dieses Element dazwischen. Was ist so die Story oder das verbindende Element, was so alles zusammenhält? Und da habe ich den Eindruck eben, dass da ganz viel Potenzial auch noch in der systemischen Beratung drinsteckt, weil man die Transformation entwickelt zusammen mit den Stakeholdern, die sie dann auch tragen. Und da gibt es oft Momente, wenn man da in Workshops zusammensitzt, wo eigentlich schon so Bilder entstehen. Also der eine formuliert vielleicht, man ist im Haifischbecken oder man ist irgendwie dabei, Brücken zu bauen, oder man ist in der Seilschaft auf dem Berg rauf. Es gibt viele solche Metaphern und Archetypen. Aber es finde ich sehr spannend, dass dort eigentlich wie ein Kern schon ist von Narrativ, von Story, die man dann noch größer machen könnte oder eben, glaube ich, in so einer Transformation entfalten kann. Was glaubst du, welche Rolle spielt so eine Story?
Also für uns spielt sie eine extrem wichtige Rolle, weil wir beginnen ja immer mit dem Zielbild. Also es gibt immer dieses, wir müssen uns verändern und so, alle sind sich einig, wir müssen uns verändern. Es gibt auch so ungefähre Vorstellungen, wohin verändern. Und wenn du dann aber genauer nachfragst, ist es dann vielleicht doch ein Elefant und eine Giraffe und gleichzeitig hat es noch was von einem Schmetterling. Und wir arbeiten da oft zuerst einmal wirklich inhaltlich, was soll sich ändern auf strategischer Ebene, auf Organisations- und Strukturebene und wie wirkt sich das in der Kultur, im Mindset, in der Zusammenarbeit aus. Also wir arbeiten sozusagen am Zielbild auf diesen 3 Ebenen und schauen, was sind so die größten Stretches zum Ist-Zustand, also diese großen Veränderungsfelder. Und das, was dann als zweiter Schritt total wichtig ist, wenn man da mal mit den wesentlichen Entscheidungsträgern ein gemeinsames Bild hat, ist zu überlegen, eben diese Change Story.
Et voilà.
Ja, genau. Und ich finde, also wir arbeiten ja ganz viel mit Metaphern, also dieser Ist-Zustand in einem Bild und der Zielzustand in einem Bild, und dann hast du aber halt 15 Bilder. Ja? Und wie bringst du da ein gemeinsames Bild? Und dieses Bild ist dann auch dieser Bezugsrahmen für die Geschichte.
Solange man in einer kleinen Gruppe ist, kann man ja auch mit ganz vielen verschiedenen Bildern arbeiten, um verschiedene Aspekte vielleicht auch von der Transformation oder von Problemstellung auszudrücken. Ich finde es dann wahnsinnig spannend, wenn es von diesem kleinen Kreis von Eingeweihten, mit dem man am Anfang unterwegs ist, von so einem Transformationsstaff, sagt man da auch, wenn man mit denen anfangen möchte zu kommunizieren nach außen.
Ja.
Das ist der Moment, wo es kritisch wird, wenn man mit 2, 3, 4 oder auch 15 verschiedenen Bildern unterwegs ist.
Und das ist dann eben diese Change Story. Dieses, warum müssen wir uns verändern? Wohin wollen wir uns verändern? Was ist danach anders? Wie fühlt sich das dann auch an? Und was bedeutet das dann auch für uns als Organisation und für jeden Einzelnen? Und dieses, was bedeutet das für uns als Organisation und jeden Einzelnen, ist dann auch schon wieder das, wo dann Individualisierung dieser Individualisierungsschritt auch passieren kann, dieses, was bedeutet es für mich, da dürfen dann auch wieder unterschiedliche Bilder sein. Aber mit was bedeutet das für uns als Organisation, da ist es total wichtig, bei diesem Bild dann auch zu bleiben. Und ich merke oft, dass es, für die Geschäftsführung, die nehmen sich ganz viel Zeit, um sich mit den Themen zu beschäftigen, um ihr eigenes Zielbild zu entwickeln. Und dann wird es endlich kommuniziert und dann wird davon ausgegangen, dass das alle sofort umsetzen. Und es wird vergessen, dass es da noch einen Zwischenschritt braucht, nämlich, dass die Führungskräfte und Mitarbeiter, die an Bord geholt werden, noch nicht diesen Vorprozess hatten, sondern sich erst damit beschäftigen müssen. Und wir wissen ja, es gibt diese SIMA-Regel, du musst Dinge 7-mal hören, bis sie auch wirklich ankommen. Und das ist dann das, wo es ganz viel Geduld auch braucht, nämlich dieselbe Message und dieselbe Story 7-mal zu erzählen und noch immer mit derselben Emotion und mit demselben, mit derselben Grundintention.
Wir sind an einem ganz spannenden und wichtigen Punkt angekommen in der Transformationsvermittlung, nämlich von der Kognition quasi zur Emotion auch rüberzuschalten. Und da kommen Events als ein sehr wichtiges Instrument auch ins Spiel. Ich möchte an der Stelle einen Gedanken vorlesen aus der Literatur, den ich bei der Königswieser Schule gefunden habe. Und da kommen wir zur nächsten Rubrik.
Hättest du das gedacht?
Die Königswieser Schule beschreibt etwas, das mein Verständnis von High-Impact-Events grundlegend verändert hat. Sie nennen es das Transformationssystem als präfigurativer Prototyp. Die These dahinter ist radikal. Wenn ein Unternehmen sich wirklich verändern will, nicht nur optimieren, sondern Muster brechen möchte, dann reicht es nicht aus, die Veränderung zu planen. Das Transformationssystem muss die Veränderung in sich selbst schon vorleben. Es muss präfigurativ sein. Es muss zeigen, wer das Unternehmen sein will, bevor das Unternehmen da ist. Wie wichtig ist dieser präfigurative Moment aus deiner Sicht?
Extrem wichtig. weil eben das, was du am Anfang vor allem machst in Change-Projekten, ist eben dieses Zukunftsbild aufzeichnen. Und das, was, also die Gefahr, und das erlebe ich auch jetzt so in individuellen Veränderungsprozessen, wenn du mal dieses Zukunftsbild hast und dann merkst, wo bin ich gerade, dass das plötzlich sich extrem weit weg anfühlt. Mhm. Oh Gott. Ja, und deswegen geht es dann auch darum, das dann in kleine Schritte aufzuteilen und zu schauen, wie komme ich dorthin. Aber es lohnt sich einfach so, wenn ich einmal in dieses Zukunftsbild hineingeschlüpft bin und einmal gespürt habe, welche Kraft das hat, wenn wir dann dort angekommen sind. Und deswegen ist es besonders am Anfang extrem relevant, solche Räume zu schaffen. Das ist so das eine, wo dieses Präfigurative erlebbar wird. Und das andere ist aber, wenn ich will, dass ein System anders arbeitet, sich anders organisiert, muss ich auch diesen Rahmen verändern, wie es miteinander interagiert. Und deswegen ist es auch total wichtig, die Transformationsarchitektur und das Zusammenarbeiten ab dem ersten Tag schrittweise anders zu gestalten. Es ist total ein Unterschied, ob jetzt immer nur der Vorstand auf der Bühne ist oder wenn ich sage, ich möchte starke Partizipation, eine starke zweite Ebene, ob bei dem Kickoff-Event neben dem Vorstand schon die zweite Ebene steht.
Das erinnert mich jetzt doch ein bisschen an familientherapeutisches Thema vielleicht auch. Also ich kenne es von meinen eigenen Kindern. Wenn ich Dinge nicht anfange vorzuleben, dann kann ich Dinge noch so lange ihnen erzählen. Genau. Sie werden sich in erster Linie abschauen, was ich tue und dann dem folgen. Es hilft nichts, wenn ich das nur erzähle, aber nicht selber vorlebe. Ist das so ein präfigurativer Moment?
Genau, das eine ist dieses Vorleben und das andere ist das Transformationssystem, also bestehend aus denen, die die Transformation treiben und denen, die Entscheidungen treffen und denen, die tagtäglich arbeiten, plus Berater, wenn er dabei ist, ja, in diesem neuen Setting schon aufzusetzen. Das heißt, ich habe nicht nur die Geschäftsführung in einem Staff-Meeting oder in einem Kernteam oder in einer Vorbereitung für eine Führungskräfteklausur, sondern ich habe Leute, die später auch beteiligt oder betroffen sind.
Also die entscheidenden Schnittstellen müssen da schon
genau,
gesetzt sein.
Genau. Ja. Also ich baue im Prinzip diese Events anders auf, als ich es davor gemacht habe. Mhm. Oder ich baue vielleicht auch die Meetings um. Also das, was bei uns total oft der Fall ist, ist, dass wir die Standard-Meetings, die wesentlichen Meetings, wo Entscheidungen getroffen werden, ziemlich schnell umdesignen. Aber nicht komplett, sondern so leicht. Also, dass du immer wieder so kleine neue Impulse sichtbar machst. Wir haben jetzt einen Kunden, wo es, also die sind ein wahnsinnig große Gruppe mit vielen verschiedenen Konzernunternehmen und das Ziel ist Gruppenwerdung. Wir wollen gemeinsam agieren, wir wollen uns stärker nach außen auch als Gruppe positionieren und wir wollen Synergien heben und wir wollen das Potenzial aus der Gruppe nutzen. Das, was Sie gemacht haben, Sie haben Kernthemen definiert, die Sie gerne als Gruppe durchführen möchten und haben für diese Kernthemen auch wirklich Personen nominiert, die für die Gruppe diese Themen bearbeiten, haben eine Governance-Struktur, eine Entscheidungsstruktur aufgebaut. Das, was total spannend für mich war, war, dass die trotzdem aus der Holding konzipiert und moderiert wurden.
Okay.
Das ist so das Erste, was wir gerne ändern würden. Wir würden gerne eure wesentlichen Steuerungstermine, wo ihr zusammenkommt und Themen diskutiert, in eine andere Verantwortung geben, in eine Gruppenverantwortung. Und das war am Anfang total irritierend für den Vorstand.
Ich wollte gerade fragen, habt ihr das durchsetzen können?
Ja, es hat mehrere Anläufe gebraucht und es musste immer wieder, also wir haben immer Feedback-Loops in diesen Management-Meetings, what went well und even better if, also was ist gut gelaufen, was würden wir uns wünschen. Und da kam das dann aus der Gruppe. Und das war dann, wie das dann aus der Gruppe gekommen ist, nochmal anders, weil der Vorstand hat auch oft gesagt, ja, die haben so viel zu tun, wir wollen die jetzt nicht mit zusätzlicher Arbeit und das interessiert die doch gar nicht. Und die haben dann selber gesagt, irgendwie, wir würden da gerne mehr mitkriegen, was da passiert, wir würden uns da gerne mehr einbringen. Und dann war es möglich.
Okay, das klingt ja eigentlich nach nicht so einem Riesending, sag ich mal, dass man die Verantwortung da von der Vorbereitung von sowas ein bisschen verschiebt. Aber unter Umständen ist es doch sehr kennzeichnend dafür, wie die Zukunft des Unternehmens auch aussehen soll. Und da glaube ich irgendwo so ein Bewusstsein dafür haben, dass solche Änderungen matchentscheidend sind. Das ist, glaube ich, ein sehr starker Punkt in der systemischen Beratung. Ich möchte jetzt nochmal Richtung Event den Schwenk machen. Wie wird denn jetzt in einer Transformationsarchitektur, in einer Interventionsarchitektur, wie wird da aus einem normalen Event ein High-Impact-Event?
Was einen wesentlichen Unterschied macht, ist die Vorbereitung und die Nachbereitung und dieses Denken des Events als integraler Bestandteil eines Prozesses. Konzentriere ich mich nur auf die inhaltliche Ebene, überlege ich mir, welche emotionalen, nicht nur Botschaften, sondern auch Erlebnisse möchte ich schaffen und wie soll die soziale Struktur ausschauen? Wer bereitet vor? Wer ist Teil der Gestaltung von Aktionen am Event? Also wer wird dort auf der Bühne sichtbar sein? Wer wird in Workshops sichtbar sein? Wer bereitet Inhalte im Vorfeld auf? Wie können sich alle möglicherweise oder idealerweise alle Teilnehmer auch für dieses Event vorbereiten? Also wir überlegen auch ganz stark, wie schaffe ich eine Beschäftigung mit den Inhalten schon davor. Das, was ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist und wo es auch manchmal gar nicht so leicht ist, dran zu bleiben, was passiert nachher mit den Ergebnissen? Was davon wird in die Linie übertragen? Also was nehmen die Führungskräfte für ihre eigene Arbeit konkret mit ihren Teams? Wie schaffe ich aber auch nebenbei organisationales Lernen? Wie machen wir dann auch nochmal eine Reflexion, was da eigentlich passiert ist bei dem Event?
Also ich höre eine ganz starke von einem Event eigentlich in die ganze Transformation rundherum, damit es ein High-Impact-Event wird. Mhm. Was ich auch gehört habe, ist, dass das Event vielleicht ein bisschen weniger Bühne ist, im klassischen Sinne, für die Präsentation von einer Strategie oder von einer Transformation, sondern vielleicht mehr der Ort ist, an dem sich die Transformation für ein paar Stunden schon ereignet hat, im Grunde genommen. Ne? Also ein Stück Zukunft vielleicht sogar vorwegnimmt, das ist jetzt ein bisschen utopisch vielleicht gesprochen, aber kann natürlich ein super spannendes Ziel sein, eigentlich zu schauen, dass man bestimmte Stakeholder schon in eine Rolle reinbringt, die sie in Zukunft haben sollen und das schon an einem Event inszeniert. Und deswegen ist nicht Moderator XY sowieso immer schon gesetzt oder nicht die CEO-Speech sowieso schon gesetzt, dass die immer zwei Stunden in Anspruch nimmt, sondern dass halt unter Umständen ganz andere Leute eine Bühne bekommen und eine Funktion bekommen und dort eben ein Stück Zukunft schon inszeniert wird.
Und wenn du dir die Engagement-Kurve anschaust, dann ist idealerweise am Event alles dabei, von Kopf, kognitiv verstehen, worum es geht, auch Platz geben, um es zu verarbeiten, aber dann eben dieses Dialogische, dieses vielleicht auch irritiert sein, begeistert sein, auch über Widersprüche und Spannungen sprechen können, in Breakout-Sessions, in Workshops. Ich glaube, es braucht genau das, dieses in Kontext setzen, in Bezug setzen, auch emotional sich damit beschäftigen, damit ich dann ein Commitment und eine Handlungsorientierung bekomme. Mhm. Und idealerweise schaffen wir bei diesen High-Impact-Events, dass wir durch diesen Prozess gemeinsam durchgehen, dass es dann auch am Ende so ein Gefühl von, wo könnte die Reise, wie könnte es sich anfühlen, wenn wir dort angekommen sind, wo wir gerne sein möchten, und was braucht es, was muss ich dafür tun, damit das gelingt, und was kann ich als ersten Schritt morgen im Büro tun, ja, um einen ersten Schritt in diese Richtung zu machen.
Wir haben hier im Podcast auch schon zwei Cases besprechen können, auf die wir an der Stelle gerne verweisen und auch in den Show Notes die Cases verlinken. Das eine ist eine Geschichte rund um Uster Technologies. Die hatten 150 Jahre Jubiläum und sind in einer großen Transformation auch selbst über 150 Jahre hinweg immer am Transformieren, kann man sagen. Sie bewegen sich also weg von einem klassischen Hardware-Entwickler und Provider hin zu einem Solution-Provider. Und wir haben mit Ihnen rund ums Jubiläum dann auch Ihren Purpose entwickeln dürfen als etwas, was konstant ist in einem Wandel. Und dieser Purpose ist dann auch zur zentralen Inszenierung am Jubiläumsevent geworden und hat über ein Hashtag Empower Together eigentlich so weggeführt von der ganzen Produktinszenierung, die es in der Vergangenheit immer gewesen ist, hin zu einer Inszenierung von Menschen und ihren Geschichten und der Art und Weise, wie Uster zusammenarbeitet mit Partnern, weil das das viel wichtigere Narrativ geworden ist jetzt in diesem Wandel. Das andere Beispiel ist Alpic. Für sie haben wir verschiedene große Mitarbeitenden-Events auch machen dürfen. Und sie differenzieren sich immer stärker über ihre Kultur, die sie leben miteinander auch. A different kind of energy ist ihr Claim. Und wir durften das Alpic-Verse ins Leben rufen beim letzten Mitarbeitenden-Event, wo die Energie ausgefallen ist und dann über verschiedene Aktivierungen wiederhergestellt werden musste. Toll. Und so dieses different kind of energy halt herausgefunden werden musste, auch unter den Mitarbeitenden, was das denn ist. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt eigentlich, diese Events auch unter dem Aspekt zu betrachten, dass da ein Stück Zukunft vielleicht auch schon vorweggenommen wurde. Mit beiden Kunden dürfen wir auch weiterarbeiten. Es sind keine Standalone-Events, so, ne? Das sind große Transformationsprozesse, um diesen Wandel eben weiter voranzutreiben und diese Geschichte weiter zu erzählen.
Also das Schöne ist so am Anfang, wenn du was bewegen willst und dieses Zukunftsbild sichtbar machen willst, sind diese Events meistens mit ganz viel Energie verbunden. Mhm. Und dann geht es in die Umsetzung und dann passiert ganz viel tägliches Tun und wieder zurückrutschen in Routine, was Neues ausprobieren. Dann funktionieren viele Dinge, aber manche Dinge gar nicht mehr, weil sozusagen da auch so ein Gap ist zwischen Zielbild und Iststand, und dieses Alte gilt nicht mehr, aber das Neue ist noch nicht da. Das heißt, es gibt viel Reibung, viel Widerstand, Irritation, was wir ja gut finden als Systemiker, weil das heißt, dass das System das, was wir gerade initiieren, als relevant erachtet, und damit können wir arbeiten. Ja? Also für uns sind das immer wieder so Anker, Kalibrierungsmeetings oder Räume, wo wir uns wieder mit dem, wo wir eigentlich hinwollen, verbinden und andocken und auch Fortschritt sichtbar machen können.
Und dann fand ich einen ganz, ganz starken Moment, gerade eben zu überlegen, dass Events innerhalb von solchen Transformationsprozessen, innerhalb von solchen Interventionen, die man setzt, wie ein Schaufenster in die Zukunft auch sein können, wo man dieses präfigurative Element hat, dass schon heute etwas vorgeformt ist, Zukunft schon da ist, die man anstrebt, die man als Zielbild für die Strategie vielleicht gesetzt hat.
Das Ding der Zukunft.
Das Ding der Zukunft, Christine, das ist natürlich eine steile Frage, aber was ist für dich das Ding der Zukunft? Was wird aus deiner Sicht die Art prägen, wie wir Organisationen begleiten und verändern?
Für mich ist total relevant Beziehung vor Inhalt. Also so dieses Beziehung erzeugen, weil ich glaube, dass erst wenn du Beziehung herstellst, dann auch wirklich auch Platz für den Inhalt ist. Und ich glaube, gerade in Zeiten von KI, wo du dir ja auch ganz viel Inhalt auf ganz unterschiedlichen Arten basteln kannst und auch, also ich erlebe das ja auch in der Praxis als Psychotherapeutin, also die KI ist für viele auch Sparring-Partner in psychotherapeutischen Themen, nicht nur in Organisationsthemen. Ich glaube, ist auch dieser Aspekt von Resonanz und also so dieses gemeinsam was erleben und in Resonanz sein zu etwas extrem relevant.
Das ist ein super schönes Thema, weil es eben auch so eine tolle Konstante ist in allem Wandel. Und ich glaube, eine Konstante, die ja nicht irgendwo immer gleich ist, sondern Beziehungen leben, in Resonanz gehen, ist immer spannend, egal zu welcher Zeit man lebt. Genommen. Auch in unserer Zeit. Christine, vielen, vielen Dank für den Talk.
Gerne.
Vielen Dank fürs Eintauchen in systemische Beratung und in Familientherapie auch ein Stück weit. Bin sehr, sehr gespannt auf die Zeit, die wir gemeinsam noch auch erleben werden im Zuge der Transformation, die wir bei LifeLab vor uns haben. Wir verlinken dein Profil natürlich auch in den Shownotes. Da kann man sich weiter mit Christine connecten. Wir verlinken auch Informationen zur SBI-Ausbildung und natürlich, wer wissen möchte, wie wir bei LifeLab High-Impact-Events gestalten, der kann dort auch die Links finden zu den Cases von Uster Technologies und von Alpic. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonnier doch gerne unseren Podcast oder folg uns auf Instagram oder LinkedIn oder schau vorbei auf unserer Website www.lifelab.com. Das war's mal wieder mit BlaBlaLab. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.